Wir wollen wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatra Gacchanto Devata Sadammang Munirachasa Sunanto Sagamokadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, tolle Methode. Ich kann es nur immer wieder neu auch erleben und die Wertschätzung aufbringen. Es ist so eine schöne Möglichkeit, auch unseren Werkzeugkoffer sozusagen zu erweitern. Und für manche ist das ja auch so die Hauptmethode, die sie verwenden in ihrer Praxis. Vielleicht jeder für sich auch schauen. Ich denke, einmal oder vielleicht sogar zweimal am Tag ist es auch okay, hier auch das zu machen. Für diejenigen, die sich schlecht konzentrieren können, auf dem Atem schlecht einlassen können, vielleicht da auch immer wieder verspannt werden und so, dann ist das vielleicht sogar die Hauptmethode. Wir haben es jetzt dieses Mal sehr ausführlich gemacht und ja, es war auch gut möglich, weil ich das Gefühl habe, ihr seid, es ist eine richtig gute Gruppe auch und sehr konzentriert und ihr seid gut dabei geblieben und kaum so ein Ruckeln hat da stattgefunden. Also ihr wart fast alle gut dabei bis zum Schluss. Also insofern war das jetzt auch schön, also so ein bisschen detaillierter, ausführlicher auch mal das zu machen. Natürlich auch ein bisschen bedingt, weil ich muss ja anleiten und dann selber auch immer machen. Und insofern dauert es da vielleicht auch ein bisschen länger. Wenn ihr es selber macht, kann es natürlich auch ein bisschen schneller auch gehen. Müsst ihr vielleicht auch so ein bisschen euer Tempo auch finden. Wobei, wenn es zu schnell gemacht wird, dann ist es manchmal halt ein bisschen oberflächlich. Wenn es zu lange dauert, kann es sein, dass man an manchen Stellen zu sehr anhaftet und nicht weiterkommt. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Ja, ein Resultat hat viele, viele tolle Resultate, die Methode, viele Segen. Ein Resultat ist, dass wirklich ein ordentliches Stück Reinigung auch stattfindet. Also im Englischen wird die Methode auch Sweeping genannt, kehren oder auskehren und genau sowas ist es. Dass wir wirklich einmal so durchgehen und durch dieses Durchgehen auch findet auch so ein bisschen wieder ein ja, vielleicht Aufwirbeln ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber Stellen, Verdichtungen, die so Ablagerungen, die so da sind, sich in unserem Körper halt so niedergeschlagen haben, dass die wieder so ein bisschen durch unsere Achtsamkeit, durch unsere Bewusstheit so ein bisschen wieder in Bewegung kommen oder sichtbar werden und dadurch können wir es dann auch rauskehren. Ja, Sweeping ist schon ein ganz gutes Wort. Ja. Und das ist auch, wo wir am Ende immer bei den Fingern rausgehen oder bei den Zehen rausgehen, da ist auch nochmal so ein Hup, jetzt halt wirklich loslassen und da ganz rausgeben, ja, oder rauskehren. Ja. Ähnlich, ich vergleiche das durchaus auch manchmal mit der Wohnung oder mit einem Raum. Und das ist ja auch ein Raum, der da zur Verfügung ist, den wir da haben. Und genau das Gleiche passiert, wenn wir einen Raum nie sauber machen. Dann wird er irgendwann voller Staub sein. und vielleicht nicht nur Staub. Interessant, auch wenn man gar nicht so oft in dem Raum drin ist. Man fährt in Urlaub und kommt dann zurück und trotzdem ist irgendwie Staub dann in dem Raum, wo man vorher vor dem Urlaub noch richtig schön sauber gemacht hat. Geschweige, wenn wir drin sind und nie sauber machen. Also da ist natürlich umso mehr auch, was sich dann so ansammelt. Und ja, manchmal ist es auch so, dass sich nicht nur durch unsere Tätigkeiten gewisse Verdichtungen, gewisse Ablagerungen ansammeln, sondern auch durch unser Greifen natürlich. Es ist auch gut festzustellen, wenn man Wohnung hat, wie sich die Dinge ganz, ganz schnell ansammeln. Also ich weiß noch gut, wo ich aus der Metta-Vihara ausgezogen bin, war ja da viele Jahre Mönch und da hat man ja nicht viel, hat keinen eigenen Besitz. Und dann musste ich da beim ersten Umzug auch gar nicht viel transportieren. Und dann sind wir erst einmal im Allgäu in eine Wohnung gezogen und da hat sich dann schon einiges angesammelt. Und jetzt ist irgendwie schon, wo wir jetzt wohnen, jetzt haben wir drei Zimmer, also eine Wohnküche und zwei Zimmer. Und das reicht gerade so. Also man schauen muss, dass man alles unterbringt. Ja, ist interessant. Also wie das dann, ist alles noch okay, ist alles noch im grünen Bereich. Aber es ist erstaunlich, wie sich die Dinge dann so ansammeln. Ja. Und wenn man da nicht aufpasst, immer wieder loslässt, immer wieder sauber macht, immer wieder auskehrt. Ja. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von der Methode. Und auch wenn das vielleicht einem noch nicht ganz so bewusst ist oder was da stattfindet oder man vielleicht noch gar nicht so die Wertschätzung für diese Methode hat, da ist die Empfehlung, einfach machen. Also bei mir war das auch immer so und ist nach wie vor so. Auch gerade wenn es dann vielleicht in einem Kurs so manchmal ein bisschen so zäh wird oder das gibt ja so Phasen, wo es nicht so rund läuft, ein bisschen zäh wird oder ein bisschen anstrengend wird und so. Und dann, ja, wo das nicht so ganz gut geht und das nicht so ganz super läuft und es wird nicht weit und ich kann mich gerade bemühen, wie ich will. Und dann einfach diese Methode machen und gar nicht drüber nachdenken. Da findet immer ein tolles Resultat statt. Immer. Ja. Und oft ist es dann so, dass wir dann vielleicht in der nächsten Meditation, und ist uns gar nicht so bewusst, auf einmal in der nächsten Meditation fällt es uns ganz leicht und wir kommen ganz leicht zu uns und kommen gut rein in so dieses Spüren, in dieses innere Wahrnehmen, in dieses innere Erleben. Und dann denkt man, ja, was ist jetzt anders gewesen? Ich mache es ja nur wie immer. Und vergessen dabei vollkommen, dass man vorher vielleicht diese Stück-für-Stück-Methode sehr intensiv gemacht haben. Oder man kann auch ein bisschen verzögerter auch sich einstellen, das Resultat, dass man vielleicht einen Tag später auf einmal viel leichter reinkommt und wo man vorher nicht gewusst hat, was man noch machen soll und auf einmal kann man gut beim Atmen bleiben, überhaupt keine Schwierigkeit, wir können gut dabei bleiben und wir kommen rein in ein tieferes Erleben. Es hat oft mit der guten, konsequenten Praxis der Stück-für-Stück-Methode zu tun. Oder gibt auch da andere noch Herangehensweisen. Es gibt auch diese Ganzheitsmethode, wo man größerflächig auch durch den Körper durchgeht. Oder es gibt dann auch noch den Metascan, den ich vor vielen Jahren entfaltet habe und der für mich auch nach wie vor sehr, sehr wertvoll ist. Und den wir auch in dem Kurs auch noch machen werden, sodass ihr dann auch so ein bisschen Wahl habt, ob ihr sehr, sehr detailliert durchgehen wollt oder ein bisschen großflächiger und dann aber zusätzlich noch mit der Kraft von Metta durch den Körper durchgehen wollt. Beides ist sehr, sehr reinigend. Also das ist ein Aspekt, der bei der Methode stattfindet. Anderer Aspekt, mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger ist, wir lernen durch die Methode wieder spüren. Ja. Man würde denken, ja, das macht doch jeder, spüren. Aber es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so selbstverständlich. Ja. Also wir leben in einer Zeit, wo so viel auf uns einströmt, ja, wo oft die einzige Lösung oder die einzige Antwort, die wir haben oder das einzige Verhalten, das wir haben, ist, dass wir dicht machen. Und dieses Dichtmachen ist natürlich auch gefühlsmäßiger Art, dass wir auch gar nichts mehr dicht machen, bedeutet auch immer weniger spürsam zu sein, weniger reinzulassen, nicht mehr so viel mitzubekommen, weil es ganz einfach zu viel ist. Und das ist auch, finde ich, nach wie vor so die Hauptschwierigkeit für einen spirituellen Weg, wo man auf der einen Seite die Empfehlung bekommt, ja, der Weg ist nur wirklich begehbar, wenn wir spürbarer werden, wenn wir mehr in unsere Gefühle reinkommen, wenn wir in immer feinere Bereiche auch reinkommen, in immer feinere Spüren auch reinkommen. Und auf der anderen Seite ist es oft so, dass die äußere Situation nicht immer da kompatibel ist oder nicht immer da Hand in Hand geht, sondern die äußere Situation oft anstrengend ist. Oder eben, wie ich gerade gesagt habe, oft eher dazu geeignet ist, dass wir so dicht machen oder abstumpfen, ist vielleicht auch ein Wort, so abstumpfen, weil es sonst nicht geht. Aber auch da, wir werden da noch im Laufe des Kurses, da geht es ja auch um das Thema eine neue Welt gestalten und da geht es auch darum, um uns vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, eine neue Welt zu gestalten und da auch, auch sich immer wieder bewusst zu machen, immer wieder auch die Eigenverantwortung zu übernehmen und vor allem auch sich an unser großes schöpferisches Potenzial erinnern. Wir haben eine unglaubliche schöpferische Fähigkeit, ja? Und die geht bei Weitem über das hinaus, was wir uns zutrauen. Also wir haben da ein Potenzial in uns, das wir nur ganz, ganz leicht in einem normalen Leben ankratzen. Ja, so wie ein Eisberg, wo auch der Großteil unterm Wasser ist und nicht sichtbar ist. Und oben kommt da so eine kleine Spitze raus und da denkt man, das ist jetzt der Eisberg. Und genauso ist es mit unserem schöpferischen Potenzial. Also das ist, wenn wir uns unser Bewusstsein erweitern, ja, wenn wir uns wieder öffnen für diese feinstofflichen Bereiche, wenn wir uns öffnen für die Schöpfung, wenn wir uns öffnen für das Göttliche, das alles durchdringt, wenn wir uns öffnen für die Quelle, das alles speist oder wie immer wir dazu sagen wollen, dann sind wir mit diesem schöpferischen Potenzial verbunden und dann kann dieses schöpferische Potenzial wirken und zwar auf eine Art und Weise wirken, wie es gut ist für uns, wie wir glücklicher werden, wie wir weiter werden, wie wir erfüllter werden. Ja. Also insofern ist das natürlich auch so ein Aspekt, der da reinkommt. Wie können wir jetzt, ich bin jetzt aber noch nicht in der Situation, wo es ganz locker ist und wo sich das äußerlich auch manifestiert, wo vielleicht eine ganz wundersame Veränderung in meinem Leben stattfindet. Und wie kann ich das jetzt unter den Hut bringen? Ja, und da muss jeder für sich auch einen Weg beschreiten und schauen, was möglich ist und wie wir uns vielleicht auch ein bisschen mutiger in der Welt auch unserer schöpferischen Kraft öffnen und schauen, dass wir vielleicht auch sehen, ich muss ja nicht unbedingt, ich sage da manchmal am Stachus wohnen, in München, der Stachus ist der belebteste Platz, ich muss ja nicht unbedingt da wohnen. Also da haben wir ja doch eine gewisse freie Wahl. Auch vielleicht nochmal, muss man unbedingt in der Stadt leben, wo es eh so wahnsinnig teuer ist, oder kann ich vielleicht auch eher am Land leben, wo es eh günstiger ist und in der Zeit von Homeoffice und so weiter, da entstehen auch viele neue Möglichkeiten, wo man dann gar nicht mehr jeden Tag in der Arbeit sein muss. Also ich kenne jetzt einige Leute schon, die hauptsächlich zu Hause sind. Auch nicht ganz einfach natürlich zu Hause diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Also das hat wieder andere Schwierigkeiten, auch durchaus zu Hause da eben. Also Familie ist da, die Kinder sind da und man sitzt dann im Büro in einem Zimmer und darf dann irgendwie nicht mit den Kindern in Kontakt gehen, oder nicht jetzt rausgehen mit den Kindern, obwohl es einem danach wäre, weil man ja irgendwie jetzt gerade Homeoffice macht und vielleicht sogar in irgendeiner Konferenz ist und so weiter. Also auch nicht immer einfach. Aber für die Wahl eines Wohnortes vielleicht schon auch sehr, sehr günstig. Ja. Also da auch zu schauen. Eben letztendlich, wir schaffen uns unsere Welt, wir sind die Schöpfer unserer Schöpfung. Und da eben zu schauen, in was für einer Schöpfung möchte ich leben. Und da ruhig ein bisschen mutiger werden. und nicht denken, ja, ich kann da nicht raus, das ist eben nicht möglich, ich habe so viele Verpflichtungen und so. Ja. Ja, auch in dem Zusammenhang nochmal mit der Spürsamkeit nochmal die Sinne beschützen. Nochmal wirklich auch zu schauen und nochmal ja, ein bisschen positiv überprüfen, muss ich das alles reinlassen, was da von der Welt angeboten wird? Oder was möchte ich reinlassen? Mit was möchte ich meinen Geist ernähren? Und da eben immer wieder abzugleichen, ist das tatsächlich förderlich für meine Entfaltung der Spürsamkeit, wieder spürsamer zu werden, oder behindert mich das eher? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch, wo wir durch dieses Durchgehen auch uns selber gut erkennen können, also da auch erleben können, was spüre ich da noch? Wie viele Bereiche vom Körper sind mir tatsächlich noch zugänglich? Kann ich da gut spüren, viele Bereiche gut spüren? Oder sind manche Bereiche eher kaum noch zu spüren? Oder vielleicht manche Bereiche auch gar nicht mehr zu spüren? Ja, ist auch möglich. Aber da bitte jetzt nicht bewerten oder irgendeinen Wettlauf aufmachen, wie viel man da spüren kann und der andere spürt bestimmt noch mehr wie ich, ja, und so weiter. Sondern ganz einfach da auch für sich den Entschluss fassen und zu sagen, ja, ich möchte den Weg der Spürsamkeit auch beschreiten. Weil, ja, ganz einfach nichts zu spüren, macht das Leben ganz einfach sehr, sehr schal oder sehr, sehr arm. Ja. Nichts zu spüren ist fast das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Ja. Lieber noch was Schlechtes spüren, als gar nichts zu spüren, ja, denke ich mir manchmal. Und darum gibt es auch in Extremformen gibt es auch Dinge, wo dann auch so Selbstverletzungen stattfinden, um sich überhaupt noch zu spüren. Und das ist auch ein Resultat davon, weil man sich nicht mehr spürt oder sich kaum noch spürt. Auch die ganze Medienindustrie, was da alles angeboten wird, es wird ja eigentlich immer extremer, was da gezeigt wird. Und ja, und auch so von den Nachrichten her, die Nachrichten, es ist ja nur, es muss ja alles die Quote auch sozusagen bedienen und deswegen werden auch immer extremere Bilder auch gezeigt. Ja. Auch die Filme, die werden immer schneller und schneller und noch extremer und so. Da auch für sich selber zu schauen, wie viel von dem muss ich mir da auch jetzt mal antun oder reinziehen. Ja. Wenn man heute so einen alten Film anschaut oder so eine alte, vielleicht nochmal so eine alte Sendung anschaut, vor kurzem war so eine Sendung, da ging es 75 Jahre, ARD war das, glaube ich, hat man mal kurz reingeschaut und da, wenn man so eine alte Show anschaut mit dem Hans-Joachim Kuhlenkampf, das war noch so die Zeit, wo ich mit groß geworden bin, das war ein ganz anderes Tempo irgendwie, ganz, ganz langsam so. Ja. Irgendwie noch so die gute alte Zeit in Anführungszeichen. Ja, ein Aspekt von der Methode des Spürsamwerden. Schaut da für euch, wie ihr das auch vielleicht in eurem Leben auch reinbringen könnt. Dann das nächste ganz, ganz wichtige Thema, loslassen. Also loslassen ist das große Thema auf dem spirituellen Weg. Wie mache ich das? Hier haben wir die Möglichkeit, das Loslassen systematisch zu üben. Ja. Wenn wir an der Schulter sind und zum Ellbogen wollen mit der Achtsamkeit, müssen wir die Schulter loslassen, sonst kommen wir nicht zum Ellbogen. So einfach ist es. Ja. Und genauso ist es in unserem Leben. Ja. Wenn man da vielleicht ja, irgendwie in die Natur kommen will und schöner Tag ist. Und dann müssen wir irgendwie das Bett loslassen, müssen aufstehen, müssen das Bett loslassen, irgendwie in die Pötte kommen, und so, dass wir uns die Möglichkeit geben, in die Natur zu kommen. Ja, anders geht's nicht. Wenn wir festhalten, ah, das ist so schön im Bett, und da anhaften und so schön im Bett, dann werden wir nicht in die Natur kommen. Also, ja, und bei vielen anderen Dingen, das sind jetzt vielleicht nicht so die ganz optimalen Beispiele, aber in vielen anderen Dingen ist das gleiche Prinzip ja gültig. Auch wenn wir an unseren Verdichtungen anhaften, das ist ja auch so ein eigenartiges Phänomen, dem wir da gegenüberstehen, dass wir denken würden, ja, das, was uns eng macht, das, was uns so dicht macht, das, was uns so viel Druck bereitet, ja, das lasse ich doch lieber los. Ja, aber das ist nicht so einfach, das loszulassen. Es ist halt im Allgemeinen oder sehr, sehr oft ein wichtiger Bestandteil von meiner Ich-Bezogenheit. Mein Problem, meine Sorgen. Und wer bin ich ohne Problem und ohne Sorgen? Auch immer eine gute Frage, die man sich stellen kann, weil wir ja alle so die Tendenz haben, ja, es ist wichtig, sich Sorgen zu machen. Wie geht es ohne Sorgen weiter? Und Liebe muss ich doch irgendwie zum Ausdruck bringen. Und ja, nur wenn ich mir Sorgen mache, dann ist es eine wirkliche tiefgehende Liebe. Und so werden wir konditioniert. Das ist ja so, ja, eine gute Mutter muss sich Sorgen um ihre Kinder machen. Nur dann ist sie eine gute Mutter. Sorgen machen bedeutet immer auch Angst zu haben. Und Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und dann ist wahrscheinlich auf der einen Seite Liebe da, aber auf der anderen Seite kommt auch diese Energie der Angst auch mit rein, und diese Liebe ist dann so, ja, nicht mehr eine reine Liebe, sondern eine sorgenvolle Liebe, eine anhaftende Liebe, festhaltende Liebe, und nicht, was Liebe an und für sich ist. Das ist ja das schönste und weiteste und fließendste und lichterste Gefühl im ganzen Universum. Und Liebe ist gleichzeitig auch der größte Schutz, der uns zur Verfügung steht, wo nichts passieren kann. Wo Liebe ist, da gibt es nichts Negatives. Das ist wie ein Schutzmantel, den wir nicht nur um uns ausbreiten können, sondern auch um die Menschen, die wir lieben. Also insofern ist das eigentlich eine viel sinnvollere Herangehensweise, wenn wir uns Sorgen machen um unsere Kinder, diese reine Liebe auch ins Feld zu bringen, zu praktizieren. Natürlich ist eine gewisse Verantwortung da, wenn die Kinder noch klein sind, das ist gar keine Frage. Da muss man sich auch schon kümmern, hat auch eine gewisse Verantwortung. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir diese kleinen Wesen schon sehr früh dabei begleiten können, auch in eine gewisse Selbstverantwortung reinzukommen. Und ja, sie haben das Leben auch gewählt und haben auch gewählt, gewisse Erfahrungen zu machen, und wir können sie nicht vor allem beschützen. Also manchmal bin ich froh, dass ich keine Kinder habe, weil es so eine große Herausforderung ist, da einen guten Weg zu finden, Kinder auf der einen Seite zu beschützen, dass sie nicht auf die heiße Herdplatte langen, auf der anderen Seite ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen zu machen, ja. Also so nicht immer, vielleicht schon immer mit einem Auge, so ein bisschen das mitkriegen, was die kleinen Kinder gerade machen, aber dann auch ruhiger mal in die Brennnessel nein langen lassen. So, wo man weiß, das ist jetzt nicht so dramatisch, werden wahrscheinlich reinlangen und dann schreien so, das wird wahrscheinlich schon stattfinden, aber es kann nicht wirklich was Schlimmes stattfinden. Ja. Klar, wenn man ins Feuer reingreift, das ist natürlich, da muss man schon dann schauen, dass man eingreift. Oder wenn sie irgendwo an einem Abhang stehen. Also, ja. Wobei auch da ist interessant, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch von der Jane Litloff kennt. Ja, das ist ein beeindruckendes Buch, das so in den, glaube Ende 70er, Anfang 80er Jahre rausgekommen ist. Und das ist eine Frau, die in Venezuela. Ja, in Venezuela war und bei einem Naturstamm in Venezuela war, wird inzwischen auch kaum noch zu finden sein in Venezuela, aber in der damaligen Zeit war das noch möglich. Und sie kam zu diesem Naturvolk und hat sich dann so, war als Anthropologin unterwegs, oder?
Ja, als Ärztin eher
am Anfang. Am Anfang als Ärztin, ja. Und hat dann da das beobachtet, dass die Menschen da total glücklich waren, total relaxed waren, total zufrieden waren. Und auch die Kinder ganz anders, also kaum einmal ein Kind, das geweint hat, sondern auch da starke Präsenz und Zufriedenheit da war. Und sie hat dann das beobachtet, an was liegt denn das? Und hat dann festgestellt, dass eine ganz andere Art von Erziehung da stattgefunden hat. Die Mütter haben die Kinder immer mitgetragen, von von der Geburt an mehr oder weniger immer am Körper gehabt, aber auch nicht so, um sie zu beschützen, sondern auch die Kinder am Körper zu haben, um ihnen auch alles zu lehren, also ihnen alles beizubringen. Sie durften bei allem dabei sein. Sie haben alles mitbekommen und dadurch haben die gelernt. Und dadurch haben die große Kompetenz schon sehr, sehr früh entwickelt und gleichzeitig eben dieses: Ich bin geborgen, ich habe dieses Gefühl, da kann mir nichts passieren und muss mir keine Sorgen machen, weil ich habe ja diesen Rückhalt, diesen Schutz von der Mutter, die ist ja da. Und dann natürlich die Zeit, wo man dann so ein bisschen von der Mutter weggeht, aber eben auch immer noch dieses Urvertrauen vielleicht auch in sich trägt. Und dieses Urvertrauen, das befähigt einen dann auch natürlich eher im Einklang mit dem Ganzen zu sein und das befähigt einen dann auch eine gewisse Kompetenz auch zu entwickeln, da wo es dann eben nicht immer notwendig ist, dass man dem Kind sagt, es geht da nicht so nah an den Abgrund hin. Das Kind weiß schon selber, dass das eine gefährliche Situation ist und wird dann schon nicht über den Abgrund drüber gehen. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer, das auszuhalten. Also ich bin froh, dass ich das nicht irgendwie bewältigen musste, das Thema. Auf der anderen Seite ist natürlich, möchte ich auch nicht sagen, ist natürlich auch was Schönes vielleicht auch manchmal, denke ich mal, einer der intensivsten spirituellen Wege, gerade für Mütter, die es gibt, weil Kind großziehen, da muss man irgendwie selbstlos werden. Da geht es nicht darum, ob ich heute Nacht durchschlafen will oder nicht, sondern wenn das Kind schreit, muss man ihm halt was zu essen geben oder die Brust geben. Also muss man halt aufstehen, auch wenn man noch so gern liegen bleiben würde. Da geht es nicht darum, mein Wille geschehe, sondern ja, da kann man gut, denke ich, auch das Loslassen schon üben. Ja, Loslassen hier in der Methode praktizieren wir systematisch und das ist auch interessant, wie wir da auch wieder Tendenzen haben zum Festhalten und gleichzeitig wie durch dieses Angeleitetsein natürlich auch immer wieder die Stimme da ist und die uns wieder weiterträgt und uns fortführt. Könnt ihr vielleicht auch noch mal kurz reflektieren und bitte auch für heute Abend ruhig auch zu der Methode auch Fragen stellen oder wie es euch gegangen ist, so dass ich da auch noch mal vielleicht einiges dazu sagen kann, dass wir noch einiges klären können und da eben auch vielleicht gerade auch die Tendenzen so mitkriegen, Mensch, irgendwie den linken Arm habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Also da war man wahrscheinlich dann irgendwo festgehängt, vielleicht da noch am Hals irgendwo und da war eine Dichte im Hals oder irgendwo hat es sich auch gut angefühlt und dann bin ich da hängen geblieben und habe dann den weiteren Verlauf nicht mitbekommen. Also gar nicht so selten. Und wenn man es selber machen, kann es auch sein, wenn man dann einen Kopf macht, da kommt man vielleicht noch einigermaßen durch. Und dann aber irgendwann stellt man fest, jetzt ist eine Dreiviertelstunde vorbei und man ist gerade jetzt bei der linken Schulter noch erst gelandet. Da kann man davon ausgehen, dass man also das Loslassen jetzt nicht systematisch geübt hat, sondern dass man da vielleicht hängen geblieben ist. Oder dass dann irgendwie so eine Müdigkeit hochkommen ist, Müdigkeit, das geht immer so ein bisschen Hand in Hand mit Ablehnung. Ich will da jetzt gar nicht so genau dabei sein oder das ist so anstrengend. Auch ein Aspekt, der bei der Meditation, bei dieser Methode stattfindet. Reinigung. Es kommt Widerstand hoch. Bei manchen kommt schon Widerstand hoch, wenn sie nur hören, jetzt machen wir die Methode. Also, gibt tatsächlich Menschen, die dann die Meditation auch auslassen. Oder irgendwie reinkommen und schauen, jetzt hat Stück für Stück, ist jetzt nicht meine Methode, aber ich mache halt mit, weil es ein Teil vom Kurs ist und so weiter. Oder zu Hause, oder wenn anempfohlen wird, ja, das wäre gut, zu Hause auch zu machen. Nee, für mich ist die Methode nicht geeignet. Ja. Also dann kann man davon ausgehen, dass gerade für die Menschen die Methode sehr geeignet wäre. Weil da, wenn der Widerstand da schon hochkommt, wenn man nur dran denkt, die Methode zu machen, ja, was will man denn mehr? Also das ist ja, um was es geht auf dem spirituellen Weg. Wir wollen ja an unsere Verdichtungen rankommen. Ja. Wir wollen ja, oder ist irgendjemand hier, der den Rest seines Lebens all die Verdichtungen, die er sich bis jetzt angeeignet hat und einverleibt hat, die bis zum, wo man am Sterbebett liegt, dann mit sich rumtragen will und dann muss er alles auf einmal loslassen. Also ist doch viel vernünftiger, jetzt schon dran zu arbeiten, das loszuwerden. Und loswerden, und das ist, manchmal lässt man es auch im Schlaf los, aber oft müssen wir ganz einfach das nochmal konfrontieren, das muss nochmal hochkommen, sodass wir es dann auch nochmal wahrnehmen und eben in der Methode auch lernen, nicht darauf zu reagieren. Jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Thema, die Kunst des Nichtreagierens, können wir hier auch lernen. Angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl, neutrales Gefühl. Wahrnehmen, annehmen, loslassen, weitergehen. Oder wahrnehmen, annehmen, heilen lassen. Ja, diese schöne Formel, die ich kreiert habe, dieses Wahlprogramm. Wir haben eine Wahl. W, wahrnehmen, A, annehmen, H, L, heilen lassen. Wenn wir nicht eingreifen, wenn wir nicht wieder in die alten Muster verfallen, wenn wir nicht wieder ja, in diese verdichtenden Geistesstrukturen reingehen, dann löst sich alles auf. Ja. Und da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wenn wir selber die Methode machen, positiv auch einmal da drin verweilen, ohne anzuhaften, sondern eben schauen, wie sich das tatsächlich auch auflösen kann, ja. Wenn wir keine verdichtende Nahrung wieder zu uns nehmen. Verdichtende Nahrung im Allgemeinen auch findet durch unser Denken statt. Ja, im Alltag vielleicht auch nochmal, gerade diese Kunst des Nichtreagierens können wir auch im Alltag auch weiter fortführen, wo wir auch diese Gelassenheit, diesen Gleichmut auch entfalten können. Im Alltag kommt ja auch reichlich Herausforderung auf uns zu. Und da wird es auch immer wieder passieren, dass wir, habe ich gestern Abend schon davon gesprochen, dass wir immer wieder angetriggert werden. Und da ist, hat Aya Kema, meine Lehrerin, immer so schön formuliert, don't blame the trigger. Also das ist sozusagen Lehrbuch Seite 1 auf dem spirituellen Weg, don't blame the trigger. Also nicht den Trigger verantwortlich machen für das, was da hochkommt in mir. Eher im Gegenteil. Danke, lieber Trigger, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich an meinen Ärger rankomme und dadurch meinen Ärger nochmal neu begegnen kann und den vielleicht heilen kann. Schwieriger Schritt, den zu machen. Gerade wenn man mittendrin ist im Ärger und der andere oder die andere tatsächlich was ganz Unmögliches gemacht hat oder was Unmögliches gesagt hat, was richtig Verletzendes vielleicht sogar, da wo ich doch ärgerlich werden muss und wo der Ärger total gerechtfertigt ist und wo, egal ob ich mir die Hände jetzt verbrenne mit den glühenden Kohlen, ich werde jetzt die Person da bewerfen. So kann man mit mir nicht umgehen. Ja. Klar, es ist Naher Osten, bestes Beispiel, kann man sich immer wieder herholen. Klar, man kann diesen Weg wählen, aber was für ein Leid kommt dadurch in die Welt? Ja? Was für ein Leid kommt in unser Leben? Immer wieder diese verdichtenden Emotionen zu wählen. Warum da nicht einmal eine Wahl treffen, das Wahlprogramm wählen, wahrnehmen, annehmen, heilen lassen? Ja? Reinspüren in diesen Körperbereich. Ich habe auch Körperbereiche erwähnt, wo es vielleicht auch die Emotionen besonders deutlich auch zu erleben sind oder vielleicht ihren Hauptwohnort haben. Natürlich der ganze Brustbereich sind die Emotionen zu finden, aber auch der ganze Nacken-, Schulterbereich ist viel zu finden. Auch der untere Rücken, manchmal auch oberer Rücken, unterer Rücken, ne? Manchmal auch im Bauch, Oberbauch, sind alles Bereiche, wo wir die Emotionen gut fühlen können. Und es gibt schwierige Emotionen, unheilsame Emotionen, es gibt heilsame Emotionen. Die schwierigen Emotionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie verdichtet sind. Das sind unsere Verdichtungen, unsere Blockaden, unsere Hindernisse. Die heilsamen Emotionen sind dadurch zu erkennen, dass sie ein Gefühl der Weite in sich enthalten haben, wo sie weit und Licht und offen sind. Liebe zum Beispiel hat natürlich auch ihren Hauptwohnort in unserem Herzen, aber kann auch im ganzen Körper auch gespürt werden und hat als Merkmal diese Wärme, diese Weite, dieses Verschenkende, dieses Erleuchtende, äußerst beglückende Energie. Das Gegenteil davon ist die Angst von Liebe. Angst hat als Qualität eine Enge, eine Reibung, eine Anspannung in unseren Gliedmaßen, aber auch vor allem eine Enge im Brustbereich, oft auch eine sehr starke Enge im Nacken-, Schulterbereich, wo man auch sprichwörtlich sagt, die Angst sitzt mir im Nacken. Beinahe als Kind habe ich fast jede Nacht so einen Art Albtraum gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich das von einem früheren Leben mitgebracht habe oder war ich vielleicht so ein reines Kind, wo ganz einfach so dunkle Kräfte auch angezogen worden sind. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich jede Nacht von Hexen geträumt. Und das war vielleicht auch ein bisschen bedingt durch die Faschingskultur in unserem Land, wo eben in der damaligen Zeit sich viele als Hexen verkleidet haben. Also es war Indianer, Cowboy und das dritte war dann schon, glaube ich, Hexen. Und das, was man natürlich als Kind sieht und dann noch Grimms Märchen vom Hänsel und Gretel, das Märchen dann noch mitbekommt, und dann vielleicht auch noch im Wald spazieren geht und irgendwo eine Hütte ist und da wohnen die Hexen oder irgendjemand sagt es dann und so weiter. Ich meine, da braut sich dann schon was zusammen. Und das verarbeitet man dann als Kind vielleicht in der Nacht. Und da war eben dieser Traum, dass ich immer so das Gefühl hatte, ich habe die nie gesehen, aber immer so das Gefühl hatte, die ist ganz dicht hinter mir. Und wir hatten da, mein Bruder und ich, wir hatten da so Nachthemden und ich bin da die Treppe hoch und immer auf dieses Nachthemd draufgestiegen. Und dadurch konnte ich nicht gut weiterlaufen. Und dadurch war dieses ganze Geschehen noch natürlich viel dramatischer. Die Hexe hinter mir, ich tappe auf das Nachthemd drauf. Oh. Wenn ich mich umgedreht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sofort erkannt, da ist gar nichts. Ja. Und so ist es auch mit der Angst. Oft, wenn wir der Angst ins Auge schauen oder ins Energiefeld schauen, dann merkt man, Mensch, total unnötig. Also manchmal ist tatsächlich, dass man sagt, hat eine gewisse Berechtigung, also zumindest eine gewisse Furcht, wenn wir haben, dass man, wenn wir eine Straße überqueren, oder wobei man könnte auch sagen, man könnte auch achtsam sein, man muss ja nicht Angst haben, wenn man die Straße überquert, man könnte auch achtsam sein. Ja, die Angst einmal anschauen. Auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, wahrnehmen und dann rausgehen aus diesem Konstrukt, aus diesem Kreislauf von Gedanken und Gefühlen, wo dann die Emotion kommt und wo dann durch das immer wieder die gleiche Emotion haben, dann auch eine Gefühlsstimmung auch entsteht, da mal aussteigen aus diesem bedingten Entstehen und sich der Angst wirklich zuwenden und spüren, und dieses Aussteigen findet vor allem in unserem Körper statt. Mal schauen, wo sitzt denn die Angst? Und dann werden wir erkennen, dass wahrscheinlich ein enge Gefühl hier im Brustbereich vorzufinden ist. Vielleicht auch verbunden mit einem gewissen Brennen, so wo das Feuerelement auch noch reinkommt. Bei Ärger auch oft das Feuerelement, das noch mit der Verdichtung zusammenkommt. Und da mal hinschauen, das Wahrnehmen, dem Raum geben und es heilen lassen. ist total entgegen unseren Instinkten. Ja. Unser Instinkt sagt, das muss so schnell wie möglich aus meinem Leben weg. Ja. Das mag ich weghaben. Und durch dieses Weghaben, und das ist wichtig zu verstehen, durch dieses Weghaben ernähren wir es. Ja. Also es ist genau ja, das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, erreichen wir. Nicht haben wollen bedeutet Hass, bedeutet den Versuch, Hass mit Hass überwinden zu wollen. Oder Ablehnung mit Ablehnung. Oder Angst mit Angst überwinden zu wollen. Oder vertreiben zu wollen. Oder aus der Welt schaffen zu wollen. Wir müssen hier eine Wahl treffen. Und durch dieses Durchgehen können wir auch so das systematisch trainieren, können auch eine gewisse Gelassenheit entwickeln, können auch das Loslassen entwickeln. Ja. Und können die Kunst des Nichtreagierens auch entwickeln. Körperstelle wahrnehmen oder Nacken wahrnehmen, dass da Verdichtung ist. Und einfach mal dem Raum geben, einfach in Anführungszeichen, dem Raum geben und schauen, ob es sich auflöst. Vielleicht auch noch mit der Kraft von Metta hineinstrahlen. So diese Worte offen und weit, Licht und Leicht, ganz entspannt verwenden. Und dann diese Kraft von Metta auch wirken lassen oder die Kraft der Gelassenheit wirken lassen und spüren, wie sich vielleicht die Verdichtung tatsächlich so langsam immer mehr auflöst. Wie sie zuerst ins Fließen kommt und dann sozusagen, wenn wir genügend Raum geben, wie sie sich tatsächlich so in die Weite auflösen kann. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mit einem Mal getan sein, obwohl manchmal ist es erstaunlich, wenn wir das einmal wirklich praktizieren, ist es auch manchmal so, dass es tatsächlich mit einem Mal auch ein großes Resultat erreicht werden kann. Aber wir müssen diese Übung natürlich immer wieder machen. Und es wird auch so sein, auch wenn wir es immer wieder machen, werden wir immer wieder mal in die alte Grube reinfallen und dann werden wir eine Zeit lang auch drin bleiben. Aber dann irgendwann erinnern wir uns, wir haben ja eine Wahl, ich muss ja nicht in der Grube bleiben. Ich kann ja auch eine andere Wahl treffen. Ich kann ja auch wahrnehmen, annehmen und heilen lassen praktizieren. Es ist natürlich ein Riesenschritt in die Richtung Befreiung. Es ist ein Riesenschritt bei unserem Läuterungs- und Reinigungsprozess. Weil wie gesagt, ich möchte es nochmal erwähnen, beim spirituellen Weg geht es auch darum, diese hinzugekommenen Trübungen wieder aufzulösen. Und dadurch einen Weg uns zu ermöglichen, der uns wieder zu unserem ursprünglichen Sein führt. Unser ursprüngliches Sein ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommene Trübungen ist dieser ursprüngliche Zustand vergessen oder verdeckt. Um da wieder hinzukommen, müssen wir uns auch mit diesen Verdichtungen auseinandersetzen. Und ich finde das Wort Verdichtungen irgendwie geeigneter als jetzt Angst oder Ärger oder was auch immer wir für Worte verwenden, um eine Emotion zu benennen. Manchmal hat man das Gefühl, indem man das Wort schon verwendet, auch in der therapeutischen Arbeit manchmal, wenn man paranoide Schizophrenie, wenn man das jemandem überstülpt, das sind ja nur Worte, aber da kriegt man ja schon noch mal zusätzliche enge Zustände. Also wenn man, klar brauchen wir vielleicht auch, um uns auszutauschen, aber wenn man jetzt dann Patienten sagt, du hast paranoide Schizophrenie, also ich weiß nicht, ob das heilsam ist für denjenigen. Viel vielleicht sinnvoller mit dem zu sagen, ja, Mensch, wir haben da eine Möglichkeit von einem Wahlprogramm und lass uns zusammen vielleicht das heilsame Potenzial, auch, das du auch hast, zur Entfaltung bringen. Und ich möchte jetzt da nicht zu weit reingehen in diese Arbeit. Aber vielleicht hier mal dieses Wort Verdichtungen verwenden, anstatt Angst oder Ärger oder Wut oder Hass oder was auch immer. Also mir fällt es ein bisschen leichter. Und im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes. Es ist eine Verdichtung, eine energetische Verdichtung. Und diese Verdichtung, diese Trübung, diese Blockade, dieses Hindernis, das können wir wieder auflösen. Also vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick auf das Versprechen, das dahinter auch auf uns wartet. Wenn wir das auflösen, mehr und mehr auflösen, erwartet eine unglaublich erfüllende, friedliche, offene, lichte Welt auf uns. Und das werden wir natürlich auch in dem Meditationskurs auch noch kennenlernen. In unseren Meditationen werden wir versuchen, uns dieser Welt auch anzunähern. Diese Welt, ja, und da, also da bin ich immer so berührt, diese Welt, die wir alle in uns tragen, die vorhanden ist, die ja menschliches Sein eigentlich ausmacht, die den Menschen in seiner ursprünglichen Art ausmacht. Diese tiefe Liebe, dieser tiefe Frieden, diese unendliche Gelassenheit, das sind wir eigentlich. Und dann, wenn man schaut, wie runterreduziert wir sind, wie eng wir uns gemacht haben, wie wenig wir uns zutrauen, mit wie wenig wir auch zufrieden sind, gell? Dieses bisschen Sinnesbefriedigung, das uns in der Welt angeboten wird. Ja. Da, wo wir immer wieder in einer gewissen Enge, in einem gewissen Mangel auch gehalten werden, mal zu sagen, nee, das ist mir zu wenig. Also dafür ist ein menschliches Dasein nicht gedacht, um sich mit diesen bisschen Sinnesvergnügungen zu begnügen. Ja. Da ist ja viel mehr möglich in so einem menschlichen Leben. Und da hingehend will ich mich auf den Weg machen. Und da gehört halt leider auch dazu, diese Verdichtungen halt nochmal aufzulösen oder die zu konfrontieren. Die Kunst des Nichtreagierens, vielleicht auch, wie wir es im Alltag auch noch praktizieren können. Da wurde vom Buddha wurden so vier Paare gegeben, wird die acht weltlichen Dhammas, wird es genannt. Und wo wir auch ganz gut üben können und gut praktizieren können, ja, wo wir die Tendenz haben, vier von diesen Paaren, wo wir ein gewisses Anhaften haben oder gewisse Begierde danach haben, und vier von diesen Paaren wollen wir, oder von diesen Aspekten wollen wir nicht haben. Und ich erwähne es jetzt einmal kurz, das ist Lob und Tadel, Anerkennung und Verleumdung, Glück und Unglück und Gewinn und Verlust. Oder man könnte vielleicht auch noch andere Worte verwenden, Erfolg und Misserfolg. Ja, wäre noch so ein paar, das man da reinbringen könnte. Und dann ist natürlich bei eigentlich fast allen die Tendenz da, ja, vier von denen würde ich gern haben. Natürlich wären wir alle ganz gern gelobt und anerkannt, wertgeschätzt. Und gleichzeitig tun wir uns nicht immer ganz leicht damit, gelobt zu werden. Also das hat ja auch so ein bisschen mit, ja, mit unserer Identifikation zu tun, mit unserer Minderwertigkeit vielleicht auch zu tun, mit unserem, ja, auch Verneinen von unserem Potenzial auch zu tun oder von unseren Fähigkeiten zu tun. Oder manchmal ist es auch so, wie heißt es, Catching for Compliments oder so, dass man eben so sich ein bisschen so eine Haltung annimmt, jetzt, warum sagt er nicht endlich schon mal, dass ich gut gemacht habe oder so. Oder es ist irgendwie tatsächlich so, wow, jetzt ein bisschen ungewohnt, da jemand sagt einem, wow, das hast du toll gemacht. Es irritiert uns vielleicht sogar, weil es so ungewohnt ist. Also wir sind ganz einfach in unserem vielleicht beschränkten Gefäß da eingeklemmt und jetzt weist uns jemand darauf hin, was wir können oder was wir gut gemacht haben. Und das Gefäß wird ein bisschen weiter werden. Ja. Sagt natürlich das Ego sofort Lob. Früher war das so bei uns Kindern, war immer Selbstlob vor allem. Selbstlob stinkt. Also es war das Schlimmste, was man machen konnte. Sich selber loben. Selbstlob stinkt. Da waren wir total unten durch im Freundeskreis, wenn man sich selber gelobt hat. Also so sich selber jetzt besser machen wie der andere. Aber Lob auch so. Das ist ja nicht nur Selbstlob, sondern Lob auch. Lob stinkt irgendwie so. Ganz eigenartig. Sagt es ich, das natürlich auch ja, nicht weit werden will oder groß werden will, sondern das will ja in seiner Beschränktheit bleiben. Und natürlich der Tadel noch, ist natürlich noch viel, viel besser für das Ich. Also das ist so eine richtige tolle Nahrung für das Ich. Ja. Ja, das hast du wieder schlecht gemacht oder stell dich nicht so an. Oh, und das Ich, oh, super. Auch wichtig, diese Tendenzen, die wir alle haben, mal kennenzulernen und dann vielleicht auch diese alten Glaubensmuster, diese alten Glaubenssätze auch mal loszulassen. Das ist alles so eine kollektive Prägung. Also auch oft von der Kirche auch geprägt, also dass wir sowieso alle Sünder sind, also das ist ja die Oberprägung natürlich. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ich bin sündig, ich bin sündig, ich bin maximal sündig. Also sündiger geht es ja gar nicht mehr, wie ich bin. Also ich bin ja der Obersünder. Ja. Und dann wird man so erzogen, man geht zur Beichte und dann muss man den Beichtspiegel runterlernen und dann die ganzen Sünden, die man überhaupt nicht gemacht hat, dass man halt was vorzuweisen hat, muss man dann beichten. Und dann braucht man Hauptsünde und dann hat man aber keine Hauptsünde, weil man eigentlich ja schon auch, also das war tatsächlich so. Also ich war schon ein frecher Bub, aber ich war, also ich würde sagen, schon sehr okay. Ja. So wie halt schon ein Bub sein soll. Ja. Und dann immer Hauptsünde. Ja, meine Hauptsünde. Dann hat man nachgeschaut, hat man es ja, irgendwie musste man sich ja, wenn man Kommunion hatte, musste man sich ja vorbereiten. Musste man dann alles aufschreiben und so. Und Hauptsünde, ja. Ich habe meinen Eltern nicht gefolgt. Und das passt ja immer. Also was für ein Kind gibt es das den Eltern immer folgt? Also ich meine, wäre ja unnormal. Es wäre ja auch nicht gesund. Also da wäre ja überhaupt keine Selbstständigkeit auch da. Natürlich passt es immer. Und dann hat man es halt gelesen und dann immer wieder, ja. Dann haben wir, weiß nicht, zwei, drei Vater unser, drei gegrüßet, seist du Maria, und dann war das wieder okay. Ja. Ja, irgendwo auch okay, also das ist auch schon befreiend, wenn es dann so ist, aber natürlich auch eine wahnsinnige Macht, die damit verbunden war und eine Manipulation, und man ist dem Pfarrer ja total ausgeliefert und man ist eben sündig. Also was für ein Programm. Also ich denke, wir leben jetzt Gott sei Dank in einer Zeit, wo wir dieses Programm wirklich guten Gewissens verlassen dürfen. Also wir sind nicht Sünder. Wir sind vielleicht ein bisschen verblendet, ein bisschen ich-bezogen, ja, aber dieses Sünder-Ding, das so negativ und mit so viel Angst auch verbunden ist, gell? Es ist ja auch dann, es ist ja nicht nur, ich bin Sünder, sondern also, maximale, was ich erreichen kann, ist das Fegefeuer, aber wahrscheinlich eher die Hölle. Ja. Dann wird da mit der Hölle dann gedroht, ja, wenn man das, also Hauptsünde und ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, wie manipuliert die Welt ist und wie sie sich unterdrücken lässt und wie sie sich verknebeln lässt. Also wirklich höchste Zeit, dass wir aus dem Ganzen aussteigen, total aussteigen. Ja. Naja, es ist gar nicht so weit weg. Ja. Ein Thema muss ich jetzt nicht erzählen. Anerkennung und Verleumdung. Klar, irgendwie wünscht sich jeder, anerkannt zu sein. Oder jeder wünscht sich, auch einen Platz in dieser Welt zu haben, wirklich auch wertgeschätzt zu werden oder anerkannt zu werden. Es ist schon ein gutes Wort, ja, ich darf da sein oder es ist gut, dass ich da bin, dass ich den Raum einnehme. Verleumdung, klar, hat niemand gern. Und das ist auch was, wo ziemlich übel auch ist, Verleumdung. Gewinn und Verlust. Auch interessant, wie die Welt sich davon hin und her werfen lässt. Also das ist wirklich auch erstaunlich, wie die Menschen sich teilweise freiwillig diesem Konstrukt anheimgeben. Also gerade wenn man zum Beispiel, wo man es gut erleben kann, das ist ja die Börse, wenn man Aktien hat. Und dann wird es dann teilweise auch funktioniert, und ich habe da bei Freunden auch gehört, die damals, ich glaube, das war so 2008, da war ja mal so eine schwierige Zeit und der Börsencrash. Und da war eine Zeit, wo das so populär geworden ist, obwohl die Deutschen ja, heißt es, sehr zurückhaltend sind in dem Bereich mit Aktien und so. Aber das ist damals auch in Deutschland so ein bisschen populär geworden und Freunde von mir haben das eben dann auch angefangen. Und dann war so mal ja so eine Tendenz, ja, du bist ja auch, also du kannst ja viel leichter Geld verdienen, du musst ja gar nicht arbeiten, du musst bloß günstig spekulieren und dann bist du relativ schnell, hast du einen gewissen Wohlstand auch erreicht. Ganz cool. Und dann ist es tatsächlich eine Zeit lang ziemlich schnell hochgegangen und dann war aber der Börsencrash und es ist noch weiter runtergegangen, dann war dann gar nichts mehr übrig. Also auch nicht das, was man eingesetzt hat. Gewinn und Verlust. Ja. Freudiges Gefühl, wenn es hochgeht, totale Verzweiflung oder ja, Verzweiflung, wenn es wieder runtergeht. Aber was passiert? Das sind Zahlen, die, wo es hochgeht, das sind Zahlen, wo wieder runtergehen. Das Komma verschiebt sich vielleicht ein bisschen hin und her, aber mehr ist doch da gar nicht, was stattfindet. Ja. Deswegen isst man ja trotzdem dreimal am Tag oder ja, wird man nicht mehr essen auf einmal, weil jetzt das Komma sich verschoben hat oder weniger essen, weil das Komma sich verschoben hat. So krass war es ja bei meinen Freunden auch nicht. Aber stimmungsmäßig eben, wow. Gewinn, super, hey, cool, ich bin ein cleverer Typ. Ich habe jetzt da auch erkannt, dass Aktien eine tolle Sache sind. Wow, nach unten, oh, ich habe jetzt auch erkennen dürfen, Aktien ist gar nicht so cool. Jetzt war ja vor kurzem auch wieder so mit diesem amerikanischen Präsidenten und mit seinem Adjutanten, dem Elon Musk. Also das ist ja erstaunlich, was die auch alles auf die Beine stellen. Also da, ja, diese Zölle, die da erhoben werden, wusch, die Aktien gehen nach unten. Der Elon Musk hat, ich weiß nicht, wie viele zig Milliarden an einem Tag verloren. Ja, also ist nicht mehr, trotzdem noch der reichste Mann, obwohl er also unvorstellbare Summen verloren hat, trotzdem noch der reichste Mann. Also das hat er gerade noch so geschafft. Zack, Zölle wieder zurückgenommen, zack, schießt es wieder nach oben, wieder mit Abstand der reichste Mann dieser Welt. Also wo man denkt, was ist denn das für eine verrückte Welt? Also wer mag sich davon abhängig machen? Wer mag davon das eigene Glück abhängig machen? Ich meine, das ist doch total crazy, oder? Ich meine, wie mehr sollen die denn das noch zur Schau stellen, dass das eine total verrückte Welt ist? Also da muss man ja sagen, also wir können ja total dankbar sein, dass da so jetzt Leute dran sind, die uns dermaßen offensichtlich das alles offenbaren, was das für eine verrückte Welt ist, in der wir uns da befinden und die wir als gegeben erachten und wo wir denken, wir können da nicht raus. Ich meine, bitte diese Welt noch mal genauer anschauen und sagen, okay, wunderbar, wer da drin bleiben will, aber ich bleibe da nicht drin. Meine Energie ist mir zu schade, um mich da ständig reinziehen zu lassen. Meine Energie brauche ich für eine neue Welt. Und diese neue Welt, jetzt muss langsam zum Ende kommen, diese neue Welt werden wir auch hoffentlich in dem Kurs auch noch mehr kennenlernen, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, wenn wir unser Bewusstsein vielleicht auch mit den feineren Schwingungen auch erheben und dadurch erkennen, dass unendlich viel mehr möglich ist als diese verrückte Welt, die wir in den Nachrichten immer wieder mitbekommen. Glück und Unglück, noch zum Abschluss kurz, gibt es diese schöne Geschichte aus dem Wilden Westen, wo so Siedler ein Stück Land gekauft haben und wie es scheinbar nicht so selten war, in dem Wilden Westen dann an ihrem Stück Land angekommen sind, ein Pferd hatten, das eben für die Arbeit auch hauptsächlich zuständig war. Und das war dann der ganze Besitz oft von einer Farmersfamilie. Und wenn das Pferd weg war, das war sozusagen fast ein bisschen das Todesurteil, weil dann das Arbeit nicht mehr verrichtet werden konnte. Und drum war auch Pferdediebstahl, weiß nicht, wie es heute ist, aber Pferdediebstahl war mit der Todesstrafe belegt. Also wo man denken würde, das ist ein bisschen krass, Pferdediebstahl. Aber es war tatsächlich so, weil das ganz was Wertvolles war. Ja, die hatten da ein Pferd, diese Familie, und eines Tages war das Pferd weg. Ja, totale Trauer, totale Verzweiflung, totales Unglück. Am nächsten Tag kommt das Pferd mit der ganzen Herde zurück. Wildpferde, Das Pferd hat seine Gleichgesinnten, seine Rasse gefunden und hat die mit zurückgebracht. Wow, eine ganze Pferdeherde, was für ein Glück. Ja. Dann versucht der Sohn dieser Familie, versucht eben eins dieser wilden Pferde zuzureiten und fällt dabei vom Pferd und bricht sich das Bein. Was für ein Unglück. Also wir sehen schon, geht ständig hin und her. Was für ein Unglück. Am nächsten Tag kommt jemand von der Armee und will den Sohn einziehen für den Krieg, für den Bürgerkrieg oder was auch immer. Kriege gibt es ja immer. Ich weiß nicht, was gerade da für ein Krieg war in dieser Geschichte. Ja, den konnte man nicht einziehen. Er war verletzt, hat sich den Fuß gebrochen gehabt, ist nicht kriegstauglich. Was für ein Glück. Also wir sehen, wir können nicht immer sofort erkennen und entscheiden oder wahrnehmen, was jetzt in unserem Leben tatsächlich passiert. Ja. Manchmal schaut es so aus, als wenn es Unglück wäre. Und so ein paar Jahre später erkennen wir, es war das Beste, was mir passieren konnte. Manchmal sind wir in einer tiefen Krise. Wer hat nicht schon eine schwere Krise in seinem Leben durchlebt? Vielleicht war das der Auftakt, uns für einen spirituellen Weg zu öffnen. Bei vielen ist es so. In der Krise natürlich größte Unglück. Ja. Oder wir haben unseren Arbeitsplatz dadurch verloren. Oder vielleicht ist eine Beziehung auseinandergegangen, die eh schon lange nicht mehr wirklich fruchtbar war und nicht mehr liebevoll war. Und manchmal fällt sogar vieles zusammen und zwingt uns fast dazu, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Glück und Unglück. Letztendlich auch da vielleicht sich bewusst zu machen, um mehr in den Gleichmut zu kommen. Eine Betrachtungsweise, die mir immer hilft. Alle Erfahrungen, die wir machen, sind wertvoll. Ein großer, wertvoller Schatz, den wir uns da aneignen. Insofern können wir letztendlich gar nichts falsch entscheiden. Wir können gar keine falsche Entscheidung treffen, sondern wir machen einmal die Erfahrung und einmal die Erfahrung. Also da eben vielleicht auch ein bisschen rausgehen aus diesem, ja, ich habe es schlecht gemacht, ich habe es wieder versemmelt, ich habe schlechtes Karma gemacht oder was auch immer. Loslassen und das Herz öffnen für gutes Karma machen.